4 ist schon so eine Größe, selbst wenn das unwahrscheinlich klingt, wo es dann so zur Lagerbildung kommen kann. Also es gibt immer Pro und Contra, würde ich schon sagen. Pro war auf jeden Fall für uns, die mehrere Leute zu haben, die alle auf ihre verschiedene Art und Weise und an verschiedenen Orten Vertrieb konnten. Mehr Firepower. Und dafür war es auf jeden Fall gut.
Man muss sich aber bewusst sein, dass es halt auch eine Herausforderung ist, weil es eine höhere Komplexität ist, verschiedene Beziehungen zu managen. Aber wenn du dir dessen bewusst bist und dafür Lösungen findest, ja, wie du das bestmöglichst managst, dann kann der Vorteil überwiegen. Das habt ihr gemacht mit dieser Adjutantenstrategie. Jeder hat ein kleines, hochfunktionales Team, also so einen kleinen, sozusagen so einen Tribe gehabt, mit dem er dann gesagt hat, okay, das ist unsere Challenge, die wir lösen müssen, damit wir sozusagen Level 1 hier erfolgreich schaffen. Herzlich willkommen bei Built to Win. Erfolgreiche Teams vom Pre-Seed to Series B. Erfolg beginnt mit dem richtigen Team und darum geht's bei Built to Win. Wir sprechen über die Herausforderung, starke Teams von Pre-Seed bis Series B aufzubauen und möchten Foundern und Leadern dabei helfen, sich besser auf diesen Weg vorzubereiten. Heute Talking Seed. Erste Hires und Teamführung von Pre-Seed bis Seed mit Iris von Scher. Wir sprachen über die ideale Größe von Gründungsteams, ihre Adjutantenstrategie bei Early Hires und die richtige Rolle von Kultur auch schon in der frühen Phase. Euch viel Spaß mit dieser ersten Episode und der Premiere von Built to Win. Iris, schön, dich heute als Premierengast bei Built to Win begrüßen zu können.
Hi Florian, ganz besondere Ehre, hier die Erste sein zu dürfen.
Freue mich sehr. Und danke auch fürs Umbauen der Wohnung gerade eben.
Wir haben ja alle unsere kleine Ecke, wo alles gut aussieht und dann der Rest ist Chaos.
Genau, genau. Also kurz hier zum Kontext. Wir machen ja hier ein Video-Podcast und genau, das ist die erste Folge und wir mussten nochmal das technische Setup besprechen. Und Iris hat wirklich hier gerade irgendwie das halbe Zimmer umgeräumt, um jetzt diesen Hintergrund zu haben. Was ist da los? Also wir mögen Backsteine.
Wir mögen Backsteine so sehr, dass wir sie rausgekramt haben beim Umbauen der Wohnung und da tatsächlich den Putz abgeschlagen haben, um zu schauen, was drunter ist. Und anscheinend waren da auch noch Rohre drunter von der Küche vorher und das hat uns so gut gefallen, dass wir es einfach gelassen haben. Ich würde aber jedem empfehlen, der das macht, dann so ein Versiegelungsspray drauf zu machen, weil sonst immer wieder Staub runterkommt. Und das haben wir so ein Jahr ignoriert und dann doch nochmal ein bisschen nachgeholfen.
Okay. Und so ist eine Wand dann quasi jetzt so Backstein offen. Und genau, die andere habe ich ja schon gesehen. Die ist weiß mit dem Fahrrad dran.
Andere ist einfach normal gespachtelt. Ja. Glatt gespachtelt, wie man dann sagt.
Cool. Let's get it on. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin ja eigentlich schon geübt. Ja? Ich mache ja noch einen anderen Podcast, aber neues Format, neue Aufregung. Werden aber gut durchkommen. Also, unser Thema heute, Talking Seed, erste Hires und Teamführung von Pre-Seed bis Seed. Bevor wir aber jetzt reinstarten, stell du dich doch noch kurz vor und auch kurz Share, damit unsere Zuhörer so ein bisschen Kontext erhalten.
Ja klar, also Share ist eine soziale Konsumgütermarke. Das heißt bei uns im Speziellen, dass wir für jedes verkaufte Produkt auch ein gleichwertiges Produkt automatisch spenden. Das ist also mit drin im Produktpreis und die Produkte sind nicht teurer als andere Markenprodukte. Das ist so ein bisschen die Magic dabei und quasi der Grund, warum wir gesagt haben, wir müssen das unbedingt machen, weil wir wussten, dass das möglich ist, wenn diese Spende richtig organisiert ist, viel in Ländern des globalen Südens, Entwicklungs- und Schwellenländern, wo Notfallspenden eben auch schon für sehr geringe Beträge möglich sind und sehr, 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 sehr wichtig sind. Aber auch zum Beispiel in Zusammenarbeit mit den Tafeln hier in Deutschland, wo dann für jedes unserer verkauften Lebensmittel, also zum Beispiel eine Tafel Schokolade, eine Packung Linsenchips oder unsere Nussriegel, die sehr beliebt sind, immer eine Mahlzeit gespendet wird und in Deutschland dann eine Tüte gerettete Lebensmittel verteilt werden kann. Ja, und mit diesem Prinzip sind wir 2017 gestartet zu 3,5. Da werden wir ja gerade noch was dazu sagen dann demnächst. Und sind dann mittlerweile ein solider Mittelstand, eine solide Mittelstandfirma geworden, mit in der Spitze 150 Mitarbeitenden, Sherrys, wie wir sie nennen, und konnten, und das ist wichtig, schon über 200 Millionen Mal spenden, Ernährung, sauberes Wasser, Hygiene, Bildung hatten wir auch im Portfolio und haben damit 4 Millionen Menschen circa in den Projekten erreicht.
Okay. Und wie viel seid ihr jetzt? Weil du hast gesagt, in der Spitze wart ihr 150 und ich weiß ja auch aus unserem Vorgespräch, ja, wie bei jedem Startup, ist halt ein Ritt. Wie viel Kopf sind sozusagen Share jetzt aktuell?
Ja, tatsächlich so knapp die Hälfte. Also wir haben da schon ordentlich verkleinern müssen, einfach durch die Inflation, die alle unsere Peers auch sehr hart getroffen hat, weil Menschen extrem nochmal mehr als an anderen Bereichen an Lebensmitteln gespart haben und da auf günstige Eigenmarken ausgewichen sind. Und ja, wir können und wollen nicht Eigenmarkenpreis sein, sonst klappt das mit der Spende auf jeden Fall nicht. Und insofern haben wir da auch vor allem Expansionspläne einstellen müssen, also Expansion ins Ausland oder in weitere Produktgruppen.
Ja, aber da merkt man schon so, sag ich mal, in Krisenzeiten oder wo, wenn halt, sag ich mal, die Inflation entsprechend hoch ist, ja, dann schauen die Leute halt dann nochmal entsprechend genauer und sagen, okay, ich würde zwar gerne was Gutes tun, ja, und wenn die Zeit gut ist, tun sie das auch gerne, ja, aber dann wird dann wahrscheinlich dann doch eher zu dem günstigeren Produkt einfach gegriffen, ja.
Ja, das ist schon so. Also natürlich braucht Großzügigkeit auch eine gewisse Sicherheit, die man für sich selber schon hat. Das verstehe ich auch. Trotzdem muss man ja sagen, wenn wir weiter gekauft, haben weiter auch Ausweitungen in verschiedenen Bereichen. Also ich merke oder wir merken, dass es jetzt nicht nur ein ganz einfaches mathematisches Modell ist, wo dann irgendwie Preis geht hoch, Nachfrage geht runter. Also da sind schon viele Überlegungen dabei. Ich glaube, ein bisschen auch Zeitgeist, also die ganze Unsicherheit, die in der Welt darum schwebt, das kann ich jetzt nicht beweisen. Aber ich vermute auch, dass das so den Fokus nimmt von den Nachhaltigkeitsthemen, weil man kann halt nur so und so viel haben, was die Bandbreite hergibt, worauf man sich fokussieren kann, wo man sich neu umschauen kann, wie viel ins Leben reinpasst. Und da hat es das Thema Nachhaltigkeit, sei es sozial oder ökologisch, ja insgesamt gerade schwer, weil diese Aufmerksamkeitsspanne von Themen gefressen werden, die, wie ich finde, ja leider nicht so gewinnbringend für unsere Gesellschaft im Ganzen sind, aber ja doch die Gemüter beschäftigen.
Okay. Ich glaube, das wäre nochmal eine andere Folge, wenn wir jetzt darüber sozusagen da entsprechend reingehen.
Die, die wir vorhaben, macht mehr Spaß. Also lasst uns gerne bei unserem Plan bleiben.
Genau. Deswegen, genau, wir wollen ja heute wirklich über erste Hires und Teamführung von Pre-Seed bis Seed sprechen. Ja? Kannst du kurz beschreiben, wo wir uns da bei euch, sag ich mal, zeitlich befinden? Du hattest ja schon gesagt, 2017 habt ihr gestartet?
Ja, genau. 2016 erste Gespräche zu der Idee, Ausarbeitung, Teamfindung mit den Gründern. Und dann im Frühjahr 2017 sind wir operativ Vollzeit gestartet, da noch zu dritt. Kurz danach im Sommer kam dann unser Late Co-Founder mit dazu. Und dann haben wir auch im April 2017 unsere Pre-Seed-Runde geraced. Und dann ziemlich genau ein Jahr später, etwas weniger sogar, Anfang 2018 die Seed-Runde und Frühjahr 2018, also ein Jahr nach Start, sind wir dann am Markt gelauncht.
Okay. Beschreibt es jetzt nochmal so an, genau, Personenzahlen. Ja, also zu dritt seid ihr gestartet, dann kam sozusagen der Co-Founder, der Late-Co-Founder dazu. Und wie hat sich das dann ungefähr vom Headcount entwickelt?
Am Anfang waren wir wirklich zu viert in dieser Gründerkonstellation. Hätten wir auch finanziell gar nicht anders hinbringen können. Und das ist auch dann tatsächlich nochmal sehr knapp geworden finanziell, bis wir dann unsere Seed-Runde unterschrieben haben. Da hatten wir dann schon eine Listungszusage und das hat uns dann auch eine gute Seed-Runde möglich gemacht. Mit der Zusage, also noch quasi bevor wir dann gelauncht sind und dann operativ wirklich viel mehr auf uns zukam, mit der Produktion der Produkte und dem tatsächlichen Day-to-Day-Marketing etc. Da haben wir dann schon ein deutlich größeres Team dazu geholt. Das ging dann sehr schnell, dass wir so von 4 auf circa 15 Köpfe gewachsen sind. Also das war alles in einem sehr kondensierten Bereich, als wir quasi die sobald das Geld dann ja versprochen quasi auch da war, sobald es möglich war, sind wir dann im Zeitraum von 2-3 Monaten auf gut 15 gewachsen. Sodass wir zumindest schon eine ordentliche Launchparty zusammen hatten, die wir ja nicht nur im Wohnzimmer feiern mussten, sondern auch dann in einem größeren Rahmen.
Also dann wirklich von 4, genau, auf 15 hoch. Oder waren es noch 19?
Nee, ich glaube, wir waren so 15. Ich so kann es dir tatsächlich,
okay, genau, aber ich kann es dir nicht, halt dann nicht verdreifacht 100%ig. Quasi.
Ja, auf jeden Fall. Und das war zum einen also quasi so rechte und linke Hände der Gründer und dann auch einen erfahrenen Hire als COO, die sich dann auch wiederum um HR gekümmert hat als nächstes. Also da waren wir dann schon relativ schnell dabei, das auch auf einen strukturierten Rahmen zu ziehen. Aber es gab so einen kurzen, aber wichtigen Moment der des dezentralen Hirings und des sehr schnellen Aufbaus, der wirklich entscheidend war dann in der Zeit.
Lass uns nochmal kurz einen Schritt zurückgehen. Ihr wart ja dann zunächst ein Gründungsteam von 3 und habt euch dann auf 4 erweitert. Wie kam das? Warum habt ihr sozusagen diesen Schritt gemacht?
Ja, wir haben gemerkt, dass wir noch zum einen Unterstützung brauchen in dem ganzen Bereich Sales und operative Vorbereitungen des Vertriebs. Zum anderen hatten wir damals auch noch die Idee, quasi noch ein weiteres Portfolio mit dazu zu nehmen. Und das ist vielleicht die wichtigste Komponente. Wir haben auch einfach jemanden gehabt, den wir fantastisch fanden und der uns als Team ergänzt hat und wo wir gesagt haben, wenn wir jetzt die Möglichkeit haben, ihn mit dazu zu holen, wir glauben daran, dass das was wird, dann können wir das auf jeden Fall gebrauchen, diese Mann- und Frau-Stärke.
Ja. Wie war die sozusagen die Verteilung gewesen? Ihr wart
3 Jungs und ich.
Drei
genau.
Jungs und
also okay. Wir haben quasi dann noch einen Menschen, den Tobi, dazugeholt, der auch schon Startup-Erfahrung hatte und der quasi mit warmen Empfehlungen aus unserem Netzwerk kam.
Okay. Würdest du das als eine optimale Größe jetzt beschreiben, 4 retroperspektivisch?
Ja, also es ist tatsächlich schon, ich glaube, 4 ist schon so eine Größe, selbst wenn das unwahrscheinlich klingt, wo es dann so zur Lagerbildung kommen kann, wenn es denn Konfliktthemen gibt. Einfacher ist wahrscheinlich, wenn es noch weniger sind. Ich kann da jetzt nicht aus Erfahrung sprechen, ne? Das ist jetzt mein Setup gewesen. Es gibt immer Pro und Contra, würde ich schon sagen. Pro war auf jeden Fall für uns dann, dass wir gerade mit so einem missionsgetriebenen Produkt, also mit einem auch idealistischen Produkt, dass man mit den Gründern immer Themen machen kann, wenn die der Typ dafür sind, und das sind wir alle 4, die nur Gründer tun können. Also die quasi dieses Feuer, diese Überzeugung, diese Geschichte, die dann fast mal so ein bisschen Legendenstatus irgendwann kriegt, die zu nutzen und darauf auch eine spezielle Art des Vertriebs aufzubauen, das kann man nur mit den Gründern, die in dieser Phase dabei waren. Und das hat uns sehr geholfen, dann quasi mehrere Leute zu haben, die alle auf ihre verschiedene Art und Weise und an verschiedenen Orten Vertrieb konnten. Ja, es war einfach mehr Firepower. Und dafür war es auf jeden Fall gut.
Okay, also so einfach 4 Leute, die wirklich all in sind, sind halt mehr als 2 oder 3 Leute.
Richtig, ja.
Die einfach und mehr erledigt bekommen am Ende des Tages.
Ja, also die alle ihre Stärken mitbringen. Und das hat einfach wahnsinnig Zug gegeben in dieser ersten Zeit.
Okay, und was würdest du sagen, waren die Herausforderungen bei so einer Teamgröße von 4?
Ja, ich hatte es ja schon so ein bisschen erwähnt, also so ein bisschen Lagerbildung, was dann die Kommunikation, wenn es Probleme gibt, auch wieder schwerer macht, insofern, dass natürlich dann ja mehr Leute sind, mit denen irgendwie besprochen werden muss, Einigungen gefunden werden müssen, Eitelkeiten verletzt werden können, ne? Weil jeder sieht sich dann ja als Gründer und hat dann darin irgendwie seinen Stake und will das irgendwo sozusagen ihre Vision verteidigen. Das kann auch schon kompliziert werden. Also wir haben quasi einen erfahrenen Gründer dabei gehabt, der da so ein bisschen die Primus Inter Pares-Rolle auch genommen hat. Das hat, glaube ich, so gerade am Anfang viel geholfen, aber danach ist es auch schwieriger geworden, weil ich glaube, je länger man dann doch dabei ist, desto weniger lässt sich das dann auch so rechtfertigen, wenn man vorher schon mal eine Erfahrung hatte. Weil letztendlich haben wir ja alle diese spezielle Erfahrung gemeinsam gemacht und da wirklich von Stunde null dran mitgewirkt. Insofern, also wie man es auch, glaube ich, immer dreht und wendet, es kommt wirklich sehr auf die individuellen Personen an und nicht auf Schema F, wie viele Leute im Gründerteam sein sollten. Ein Kaviat würde ich machen, wenn man technische Gründungen hat, wo einfach sehr viel technische Expertise in einem Kopf dann noch sein muss, aber dann nicht das ganze Thema kaufmännische Leitung, Marketing, Aufbau und so weiter da auch noch reinpasst, dann sind die Gründerteams tendenziell größer und ich glaube, das hat dann auch so die Rechtfertigung. Ja, wenn du die Standardfunktionen bei einem nicht sehr technischen Produkt besetzen musst, würde ich denken, dass zwei oder drei auch deutlich ausreichend sind in den meisten Fällen.
Mhm. Ja. Allgemein sagt ja auch der Research, also was ganz klar ist, dass Solo-Founder nicht so erfolgreich sind, ja, im Durchschnitt. Und wenn man auch beispielsweise Y Combinator sagt, so die Teams, die am besten abschneiden, sind Zweierteams. Und sie empfehlen eigentlich 2 bis 3 Leute im Gründungsteam zu haben. Ist ja auch letzten Endes klar bezüglich sozusagen komplementärer Skills, ja, wo man sich am besten möglich ergänzen kann, aber auch diese Firepower einfach mitbringt, wie du es auch bezeichnet hast. Meine Frage in Bezug auf euer Fear-Setup war diesbezüglich, weil auch mit, also es gibt verschiedene Studien auch zum Thema Decision-Making, ja, und bei einer Dreier-Konstellation hast du halt 3 Beziehungen zu managen, ja, bei einer Vierer-Konstellation hast du halt schon 6 Beziehungen zu managen. Hm. Und das kann halt auch, sag ich mal, zu einer Herausforderung in der Entscheidungsfindung, in der Kommunikation entsprechend führen. Aber ich glaube, es, wie du sagst, es kommt dann auch immer wieder drauf an.
Ja. Ich würde tatsächlich sagen, ohne wissenschaftlichen Hintergrund, aber wenn ich hier die Gelegenheit habe, dazu zu sprechen, die Vorteile von jemandem, der einfach richtig, richtig gut ist und sich auch so vom Energielevel und der Begeisterung für das Thema, für die Idee extrem gut einfügt in das Team, überwiegen die Nachteile, die weitere Kommunikationsstränge vielleicht mit sich bringen. Also gutes Talent in der richtigen Situation zu kriegen, ist wahnsinnig viel wert und ich glaube, öfters ist es ja so, dass man dann eher den perfekten Co-Founder vielleicht noch sucht und Schwierigkeiten hat, den zu finden. Wenn jetzt Leute vorbeikommen, wo man sagt, wow, das passt einfach perfekt, so vom Drive her, von dem Hintergrund, ist es, glaube ich, immer besser, sie mit dabei zu haben, anstatt sie nicht mit dabei zu haben.
Würdest du sagen, dass sich das auch nochmal von Phase zu Phase verändert? Weil gerade in der Early Stage, ja, gibt es halt so viel zu tun und jeder muss 120% geben, damit man auch sozusagen diese Phase übersteht, ja, und quasi ins nächste Level kommt. Ja.
Ja.
Die Herausforderungen, wir hatten ja auch kurz über das Greiner-Modell gesprochen gehabt im Vorgespräch, ja, verändern sich ja auch dann. Ja, und irgendwann hat man entsprechende Leute, es geht eher sozusagen darum, dass auch richtig delegiert werden muss und so weiter. Würdest du sagen, die Vorteile eines großen sozusagen Gründungsteams verändern sich nochmal in Bezug sozusagen auf der Phase, in der man sich befindet?
Ja, gute Frage. Es ist ja schon so, wenn man dann die ersten Senior Hire macht, dass dann sowieso noch mehr Kommunikation zu managen ist. Ja. Also das nivelliert sich so ein bisschen, ne? Wir hatten dann schon auch immer in späteren Phasen dann damit zu kämpfen, dass auch unser Management-Team quasi zwangsläufig sehr groß war, weil wir schon noch externe Expertise gebraucht haben dann in den späteren Phasen. Und dann waren wir halt irgendwie gleich 6 Leute, die überall hin mussten auf jedes Retreat und dort quasi zusammengekommen sind. Und das war dann, glaube ich, irgendwann für die Größe unseres Unternehmens auch teilweise zu viel. Insofern, also das hat schon auch später nochmal Einfluss. Auf der anderen Seite würde ich auch sagen, es passiert immer wieder, dass ein Gründer rausgeht aus den unterschiedlichsten Gründen. Und wenn man dann nur zu zweit ist und dann ist nur noch einer übrig, dann ist das vielleicht wieder eher nachteilig an manchen Stellen. Mhm. Also auch da gibt es Vor- und Nachteile. Und insofern ist das mal wieder so eine Entscheidung, wo das quasi auf dem Reißbrett zu planen, dann lohnt sich quasi, glaube ich, immer das zu machen, was der Durchschnitt macht, weil es gibt irgendwie einen guten Grund, warum das jetzt der erfolgreichste Weg ist. Aber es gibt auch einfach immer individuelle Gründe und Menschen, die dazwischen kommen, die dann die Entscheidung, glaube ich, rechtfertigen, es anders zu machen. Also wenn man es jetzt kondensiert auf die Frage, würde ich es im Nachhinein anders machen, würde ich da in unserem Fall Nein sagen. Ja? Ich würde vielleicht so bei verschiedenen Setups, wie wir untereinander Sachen aufteilen, Mitbestimmungsrechte, Kommunikation, klar, da gibt es immer Themen, die ich im Nachhinein anders machen würde. Aber ich würde das Team in unserem Fall jetzt nicht verändern. Ich glaube aber, das hat individuelle Aussagekraft und nicht für alle Gründungsteams da draußen. Mhm. So.
Ja, leider ist es komplex und es ist schade, dass es keine einfachen Antworten gibt.
Tut mir leid. Ja,
nein, aber.
Du hast, glaube ich, die allgemeingültigen Antworten, die man rausziehen kann, schon gegeben. Ne? Also versuch's, wenn es geht, nicht alleine zu gehen. Versuch's, wenn es geht, nicht mit 5 Leuten zu gehen und alle dürfen mal mitmachen. Ideale Größe ist 2 bis 3 und dann gibt es begründete Ausnahmen.
Ja, ich fand auch aber diesen Gedanken, dem wir eben gerade sozusagen gefolgt sind, ob sich da nochmal was verändert. Also bezüglich sozusagen, wann sich ein großes Gründungsteam entsprechend lohnt. Ich habe da eigentlich in 2 Achsen gedacht. Einerseits, okay, du hast die Firepower, also Execution, einfach 4 Leute können mehr. Auf der anderen Seite, was dich bremst, ist eventuell sozusagen Kommunikation zwischen allen und auch Entscheidungsfindung. Ja. Und das ist vielleicht noch in der ersten Phase geringer Kommunikation und Entscheidungsfindung, als wenn dann halt sozusagen die erste Führungsriege auch geheiert wird und es ja dann noch mal komplexer wird. Ja? Mhm. Und sich dann eventuell dieser Effekt entsprechend überlagert. Ja? Das war so ein bisschen so das Gedankenspiel, was in mir gerade vorging. Hast ja gesagt so, ja, also
ich glaube, es nivelliert sich, Also wenn da mehr Leute, seniore Leute dazukommen. Ich würde sagen, da ist tatsächlich ein anderer Faktor deutlich entscheidender. Und das ist einfach Vertrauen im Gründerteam, wie so oft. Mhm. Wenn du wächst, kannst du auch mit mehreren Leuten sehr gut klarkommen, wenn die Bereiche klar abgegrenzt sind und das Vertrauen besteht, dass jeder innerhalb seines Bereiches die Hoheit hat und da gute Entscheidungen trifft. Und es irgendwie einen Mechanismus gibt, wenn quasi bereichsübergreifende Themen, und das gibt es ja immer, wie man die dann löst, wie man die entscheidet. Ja? Und wenn das da gegeben ist, dann würde ich denken, ist das mit dem größeren Gründungsteam dann irgendwann auch nicht mehr so relevant. Es kommen immer kleinere Themen, aber hier ist ja irgendwas entschieden worden, da wäre ich doch eigentlich mit sozusagen, da wäre doch meine Stimme eigentlich am Tisch wichtig gewesen, wieso bin ich da jetzt nicht konsultiert worden? Und alle anderen denken sich, hat dich eigentlich nicht so richtig betroffen, wollten wir halt schnell weitergehen, ne? Und das, wie gesagt, verletzte Eitelkeiten. Aber darüber muss eben das Thema Vertrauen zwischen den Gründern stehen in die Expertise des anderen und in die Art und Weise, wie da Sachen entschieden werden. Dann funktioniert es auch mit dem größeren Team gut.
Auch mit dem
größeren Team. Nachteil sozusagen von der Kommunikation ist dann, glaube ich, schnell vergessen.
Genau, also zusammengefasst, es gibt diese Vorteile bezüglich Execution Power auch phasenübergreifend. Man muss sich aber bewusst sein, dass es halt auch eine Herausforderung ist, weil es eine höhere Komplexität ist, verschiedene Beziehungen zu managen, da auch Vertrauen in diesen Beziehungen entsprechend walten zu lassen, weil es natürlich was anderes, wie wenn du ein Dreierteam mit 3 Beziehungen hast oder halt ein Viererteam mit 6 Beziehungen. Ja. Aber wenn du dir dessen bewusst bist, ja, und dafür Lösungen findest, ja, wie du das bestmöglichst managst, wie du es bestmöglichst abgrenzt, dann kann der Vorteil überwiegen. Ja, aber du musst natürlich immer sozusagen daran entsprechend arbeiten und dir bewusst sein, dass das wahrscheinlich schneller kippen kann als mit einem kleineren Team.
Ja, das glaube ich, ist eine gute Zusammenfassung. Ja.
Okay. Also, wir wollten jetzt ja auch nicht nur über sozusagen das Gründungsteam sprechen, sondern eigentlich war unser Thema oder ist unser Thema ja dieser Übergang von Pre-Seed zu Seed. Und du hattest ja auch schon gesagt gehabt, dass ihr von 4 dann auf 15 gewachsen seid. Ja. Und im Vorgespräch hast du das als eine Adjutantenstrategie bezeichnet. Erzähl mir nochmal mehr dazu.
Wir hatten dann, ich hatte es ja kurz umrissen, eine Situation, wo wir wieder Geld hatten durch das Seed-Funding. Das brauchten wir auch dringend für den Launch. Und aber auch wussten, da kommt jetzt ein Berg an Arbeit auf uns zu, den wir so nicht bewältigen können. Und zwar sehr schnell und sehr definitiv. Also es mag in anderen Settings anders sein. Bei uns war sehr klar, wir launchen an Tag X. Das war quasi mit den Händlern ausgemacht, mit unseren B2B-Kunden. Und da mussten wir sehr viele Dinge bereitstellen. Dieser Tag X war aber zu dem Zeitpunkt, wo wir Geld bekommen haben, um tatsächlich auch Unterstützung zu holen, nur 3 Monate entfernt. Und viele der Prozesse, die laufen mussten, um dann auch wirklich zu X anzukommen, erfolgreich und am Leben, mussten auch schon vorher beginnen. Das heißt, also Geschwindigkeit war wahnsinnig wichtig an der Stelle. Und ich glaube, wir haben das gut gemacht, damit, dass jeder Gründer für sich selber entscheiden konnte, wie viel Unterstützung braucht er und die sich quasi auch selber geholt hat. Also wir hatten schon irgendwie so ein Word-Template, wo wir quasi unsere Job-Description reingeschrieben haben. Aber die wurde jetzt nicht von jedem immer kreuz und quer gelesen und nochmal 5-mal diskutiert. Und auch der Auswahlprozess war nicht so. Der war wirklich dezentral im allerweitesten Sinne.
Genau, Adjutantenstrategie, um das nochmal klarzustellen, jeder der 4 Gründer hat gesagt, okay, ich brauche diese Person, um meinen Bereich bestmöglich zu managen. Und das ist auch quasi dezentralisiert dann erfolgt. Jeder hat seinen Call gemacht, ist dann losgelaufen und hat geheiert.
Ja, genau. Wir wussten natürlich, was wir so ungefähr als Budget haben. Aber tatsächlich war da klar der Binding Constraint, also dass das uns letztendlich dann als Firma killt oder eben auch nicht, ist das Thema, genug Leute ranzukriegen, die gut genug sind natürlich, um diesen ersten Berg des Launches zu schaffen. So, das heißt, wir haben natürlich keine absurden Gehälter dann irgendwie rausgegeben und es waren bis auf eine Ausnahme alles keine Senior Hires. Und zu der kann ich dann auch noch kommen, sondern es waren alles eigentlich wirklich Leute, die gerade aus der Uni kamen, erster Job, also Anfang 20, so dieser Typ. Und ohne eben spezielle Vorerfahrung oder mit minimaler Vorerfahrung. Und der Auswahlprozess war entsprechend auch relativ individuell. Also es ging maßgeblich darum, als Nummer-1-Kriterium, kann ich mit dieser Person gut arbeiten und glaube ich, dass sie jetzt das Tempo mitziehen kann, das wir jetzt hier gerade auf die Straße bringen müssen.
Und habt ihr die Entscheidung dann gemeinsam getroffen oder hat jeder, die dann wirklich ist dann losgelaufen, hat sich sozusagen die Leute entsprechend gesucht und hat dann Gespräche geführt und hat entschieden, stelle ich ein? Oder gab es da noch ein...
Nee, also wenn das gewünscht war, konnten natürlich auch nochmal andere Gründerkollegen dann mit der Person sprechen, aber wir haben da durchaus die Autorität gehabt, die Person selber zu entscheiden. Jeder für sich. Okay.
Ich finde das super spannend und also ich glaube, gerade in dieser ersten Phase, und du hast ja auch gesagt, es ging darum, über den Berg zu kommen. Also es geht halt wirklich darum, sozusagen diesen ersten Milestone zu erklimmen, wo halt auch schon ein Großteil einfach scheitert. Ja? Mhm. Und in dieser Phase geht es wirklich darum, dass man ein Setup schafft, wo jeder der Gründer wirklich sein Bestes geben kann. Also 120%, also sein Bestes plus. Ja? Und ich glaube, genau das habt ihr gemacht mit dieser Adjutantenstrategie, weil jeder hat sich geschaut, okay, wen brauche ich, um bestmöglichst sozusagen meinen Bereich, für den ich accountable bin, ja, den ich own, ja, entsprechend zu managen. Habt euch gegenseitig vertraut, dadurch sozusagen war keine Friction bezüglich sozusagen Kommunikation und Abstimmung. Und jeder hat seinen Bereich geowned, hat dafür die Hiring-Entscheidung getroffen und hatte dann ja quasi auch ein kleines, hochfunktionales Team, also so einen kleinen, sozusagen so ein Tribe gehabt, mit dem er dann gesagt hat, okay, das ist unsere Challenge, ja, die wir lösen müssen, damit wir sozusagen Level 1 hier erfolgreich schaffen. Und jeder von euch sozusagen hatte eine Challenge für Level 1 zu meistern.
Richtig, wir wussten sehr genau, was die Aufgabe, die Hauptaufgabe des jeweiligen anderen Gründers ist. Klar, ne? Also wir haben uns schon zusammengesetzt und mal gesagt, okay, ich will jetzt 1, 2, 3 Personen ranholen, die und die, ne? Das brauche ich. Ist, glaube ich, auch einfach gut, anstatt, ne, eine neue Person kommt ins Büro und du sagst so, hallo, wer bist du? Ja, warum bist du eigentlich hier? Also das ist einfach kein schönes Willkommen. Aber es war wirklich sehr, sehr, sehr dezentral, sehr schnell, nicht sehr permanent, ne? Also es waren ja auch dadurch, dass es eben Juniors waren, wir haben viele als erstmal als Praktis angestellt, nicht alle, haben aber viele von denen dann auch quasi einen Follow-on-Vertrag angeboten, aber auch nicht alle haben ihn angenommen, weil viele von denen auch in so einer Phase waren, wo sie nochmal studieren gegangen sind oder nochmal ins Ausland oder. Sodass es jetzt gar nicht so eine harte Auswahl Hire Fast, Fire Fast geben musste, weil da die Verträge sowieso quasi erstmal begrenzt waren. Ne? Also wir haben schon begrenzte Verträge erstmal rausgeben müssen. Und das war aber in der Phase auch okay, weil die Leute, die wir angezogen haben, die wir gebraucht haben, die wir uns leisten konnten, aber ich glaube auch nach wie vor, es war richtig so, dass wir da Young and Hungry geheiert haben, wie wir es uns auch selber so gesagt haben. Diese Leute waren jetzt nicht darauf aus, dort ihre Karriere zu bauen. Und insofern gab es da auch nicht, es gab einfach nicht diese Denke irgendwie so, ja, was muss ich denen bieten, dass ich sie dann irgendwie halten kann. So, das war alles, es war im Grunde ja sehr, sehr einfach. Ne? Also wir haben ihnen quasi versprochen, da kommt jetzt was richtig Geiles auf uns zu. Ihr könnt dabei sein. Es wird super anstrengend. Seid ihr dazu bereit? Passt ihr irgendwie so von der Kommunikation, wie wir miteinander hier in den Interviews sprechen, von der Einstellung her, und dann kannst du übermorgen anfangen, so, ne?
Aber Praktikanten wegen Verfügbarkeit?
Wegen Verfügbarkeit, ja. Das waren auch die, die sich einfach gemeldet haben, dann zum Teil. Weil wir noch nicht wussten, auch zum Teil, wie wir denn die Stellen schneiden wollen, wenn wir dann operativ sind. Das schon auch, ne? Und da war dann auch, also die Leute, die richtig gut waren und noch ein bisschen geblieben sind, die haben dann auch oft nochmal Positionen gewechselt, ein bisschen anderen Aufgabenbereich bekommen. Da war sehr viel quasi spontane Fluidität drinnen, ja, wie das so. Also ich habe zum Beispiel als ersten Hire hatte ich eine Produktentwicklung gesucht, um dann festzustellen, eigentlich brauche ich jetzt aber jemanden für Supply Chain. Und dann war die Person netterweise bereit, Supply Chain zu machen stattdessen, was wirklich komplett anders ist von dem Inhalt der Tätigkeit. Und dann habe ich mich eine Weile so ein bisschen schlecht gefühlt, versucht, die auch so ein bisschen Produktentwicklungsthemen nochmal zuzuschustern. Aber letztendlich hat es dann auch so gut gepasst, dass sie dann einfach da auch noch eine Weile geblieben ist, ich glaube noch 2 Jahre, und dann die Firma verlassen hat, einfach weil sie grundsätzlich auch nochmal was ganz anderes in ihrem Leben machen wollte. Und so diese Leute, die diese Bereitschaft hatten, sich auf dieses Spiel einzulassen, haben sich quasi so ein bisschen selbst selektiert, weil wir ja auch noch komplett unbekannt waren, nicht gut gezahlt haben. Ja, wir hatten irgendwie eine coole Location in Berlin, aber viel mehr hatten wir jetzt nicht zu bieten als die Mission und uns selber. Also es war ja auch immer quasi ein Verkaufsgespräch von uns an die Bewerber.
Aber ich fand das gerade, das Beispiel, was du geschildert hast, als du hier die erste Mitarbeiterin, also fürs Produktmanagement eigentlich, geheiert hast, aber sie dann quasi nach ein paar Wochen direkt in einen anderen Bereich musste. Genau das zeigte, sag ich mal, nach die Kriterien, die man eigentlich für diese frühe Phase braucht, also diese Anpassungsfähigkeit, also dieses, was du schon erwähnt hattest, ihr braucht Leute, die hungrig waren, die Bock hatten, jetzt mit euch sozusagen Level 1 zu erklimmen, aber die auch anpassungsfähig waren und sagten, okay, gut, wenn ich jetzt hier mehr gebraucht werde, kann ich das auch machen.
Ja.
Wie seid ihr damit umgegangen? Also, das waren ja alles Juniors mit jetzt keiner wirklichen Berufserfahrung und auch nicht Kompetenzen in den verschiedenen Feldern. Wie habt ihr das sozusagen gelöst? Also diesen Mangel an Kompetenz, weil das braucht ja auch sozusagen, sich das zu erarbeiten.
Ja. Ja, ich hatte ja erwähnt, Adjutantenstrategie, also da war natürlich immer noch sehr viel Last, dann Entscheidungslast auf den Gründern. Also da war klar, irgendwie delegieren und auch, guck mal, ob du eine bessere Lösung findest. Ne? Aber da war auch viel, so würde ich es machen. Mach doch mal. Ne? Also noch nicht eine wirkliche Delegation, die auch eine Delegation der Verantwortung für die Ausgestaltung irgendwie darstellt, hat da stattgefunden an dieser Stelle. Und ich glaube auch, das ist, also auch wenn man das jetzt wieder zum Beispiel mit Griners Modell vergleicht, das ist auch sehr typisch tatsächlich. Ne? Also es ist in dieser Phase, gehst du noch nicht auf die wirkliche Delegation, sondern es geht erstmal darum, dass du weiterhin überlebst und quasi einfach deine Arbeitskraft multiplizierst, das wirklich erfolgreich zu schaffen. Die Phase, wo man dann eine starke zweite Ebene einzieht, die kommt üblicherweise dann ein Stück später. Und das ist, glaube ich, auch okay so, weil am Anfang, glaube ich, würde jemand, der wirklich Erfahrung hat und super viel sozusagen mitreden möchte, auch legitimerweise wahrscheinlich einfach noch dich wieder bremsen. Ja, genau. Also die ganze Verantwortung bleibt ja auch weiterhin auf deinen Schultern und das ist im Grunde wahrscheinlich auch gerechtfertigt so. Ich würde sogar sagen, wir kamen alle nicht aus der Industrie. Wir haben ein paar Sachen möglich gemacht, die ich jetzt nicht mehr möglich machen könnte, weil ich es besser weiß. Also weil ich weiß, wie diese Industrie üblicherweise funktioniert, weil ich nicht so sehr nach Shortcuts suchen würde, sondern einfach auf Basis von hunderten Fällen vorher davon ausgehen würde, das geht halt jetzt nicht. Ja.
Okay, hattest du jetzt eine Fähigkeit genommen, die Erfahrung?
Im gewissen Sinne ja. Also weil
gib mir mal ein Beispiel. Also
Ganz klar bei uns der Launch, wir hatten viel zu wenig Zeit. Die Supply Chains hätten das eigentlich gar nicht hergegeben. Mir hat dann auch unser Senior Advisor nachher gesagt, er hat mir zwar gesagt, ja, jetzt ist halt alles auf Go. Wir haben jetzt das Launch-Datum, wir haben die Finanzierung. Wir müssen jetzt liefern. Du machst das. Aber er hat überhaupt nicht dran geglaubt, dass ich das schaffe. Weil er einfach wusste, dass das eigentlich gar nicht möglich ist unter den normalen Umständen. Und da war natürlich auch sehr viel Cutting Corners dabei. Ne? Also sehr viel quasi klar diese Dringlichkeit irgendwie klar machen, auch an Lieferanten. Aber auch so ein bisschen kreativ werden, wo man vielleicht nochmal was abschneiden kann, wo man nochmal einen kurzfristigen nach vorne geschoben wird, irgendwie bei den Suppliern, was man dafür tun kann, wenn man es nicht zahlen kann. Weil ja, das, also wir hatten ganz konkret, ne, da war ein Produkt zum Beispiel, das hatte eine Lieferzeit von 40 Wochen zu dieser Zeit industrieweit und wir haben das aber in 8 Wochen auf dem Parkett gebraucht für uns. Was mache ich denn dann? Ich glaube, jetzt im Nachhinein hätte ich dann gesagt, ja, sorry, geht nicht. Brauchen wir nicht die Energie drauf zu verschwenden.
Aber habt ihr es geschafft? Oder
war's ja, wir haben es geschafft. Das alles ist 100%ig pünktlich gekommen. War auch Glück dabei, na klar. Aber es war auch einfach dieser Glaube dabei, dass es einen Weg geben muss. Und den atme ich dann auch quasi aus an alle, mit denen ich spreche. Und versuche da einfach wie wild Lösungen dafür zu finden. Und das ging ja nicht nur mir so, sondern auch allen meinen Mitgründern. Und das hat einfach, Also das sind zwei Dinge, glaube ich. Zum einen, du nimmst ja einen Kredit auf Energie auf, ne? Also ich kann diese Intensität nicht für 8 Jahre durchhalten. Dadurch ist es schon allein nicht mehr möglich. Aber man hat auch einen Fokus, der nochmal anders ist, weil einfach viele Themen noch nicht relevant sind und man als Firma noch nicht besonders komplex ist. Und dann ist eben dieser dritte Aspekt, der manchmal ist Erfahrung auch so ein bisschen schädlich, neue Lösungen zu sehen. Den würde ich auch nicht ganz unterschätzen.
Genau. Ja, es sind ja auch ganz viele Herausforderungen vor dir, sonst würden es ja auch irgendwie andere anders machen. Ja? Und jetzt sehen, sag ich mal, erfahrene Leute eher die Herausforderung vielleicht, anstatt so mit einer gewissen Naivität ranzugehen und einfach auch mit dem Enthusiasmus quasi. Ja. Okay, hey, Level 1 ist uns und wir finden da jetzt eine Lösung für.
So. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und ich glaube auch fest, wenn wir jetzt angefangen hätten und versucht hätten zu sagen, okay, jetzt haben wir quasi das mit so viel Energie vorangetrieben, dass wir hier eine wahnsinnige Chance haben, in ganz vielen Supermärkten, in unserem Fall, vertrieben zu werden. Also eine unglaubliche Wachstumschance. Wir waren aber eigentlich noch nie in der Industrie. Wir müssen jetzt sofort irgendwie die Experten ranholen, die uns hier quasi sagen, wie es geht. Das haben wir auch im Nachhinein gesehen, ne? Auch zu späteren Phasen war es teilweise noch schwierig, Leute, die quasi sehr viel, insbesondere Corporate-Expertise haben, da wirklich zu verbinden mit unseren Entscheidungsprozessen, die wir aber so machen müssen, um eben genau gegen diese Corporates auch im Spiel zu bleiben. Ja, also da gibt es natürlich den Goldstandardweg, immer Dinge zu tun, der sicherer ist und weniger Ausschuss und
genau, Sicherheit hast du nicht in der frühen Phase.
Ja, aber also. Der ist dann wirklich einfach zu langsam und teilweise auch nicht innovativ genug, weil quasi der Grund, warum ein Produkt bei einer großen, beim großen Corporate erfolgreich ist, der ist vielleicht ein anderer, als warum ein Startup-Produkt erfolgreich ist. Also oft ist dieser Gedanke, man holt sich dann irgendwie die Kompetenz rein, so ein bisschen eine Illusion. Trotzdem würde ich sagen, übrigens eines unserer größeren Fehler aus meiner Sicht ist, dass wir dann im späteren Verlauf nicht noch eine Senior-Person mit spezieller Industrieerfahrung hatten, weil es gibt einfach die Kategorie Sachen, die man anders machen darf als Startup und Sachen, die Regeln, an die man sich trotzdem halten sollte. Und damit man diese Unterscheidung überhaupt treffen kann, ist es natürlich ganz gut zu wissen, was sind denn eigentlich die Regeln, die üblichen. Ja? Und diesen produktiven Dialog zu haben, das haben wir nicht früh genug gemacht.
Ja. Aber
das ist dann für unsere nächste Podcast-Folge, wenn wir dann die weiteren Sachen anschauen.
Aber das ist ein guter Punkt, also auch dieses Thema, genau, du musst ja neue Wege einschlagen. Ja, ich weiß von Maxi von N26, ich glaube 50 oder 100, aber sie haben erst sehr, sehr viele Techies, Entwickler und Co. geheiert und der erste, der wirklich aus diesem Background gekommen ist, war... Muss ich nochmal checken, Bank, aber war 50, Nummer 50 oder 100, also sehr, sehr spät letzten Endes. Aber auch nur das hat sie sozusagen auch entsprechend enabled, nach neuen Wegen zu suchen, es anders anzugehen.
Ja, ja, ja. Wir haben ja in der Phase, also wirklich im März 18 gelauncht, ich glaube Juli hatten wir die erste 100% recycelte Wasserflasche der deutschen Getränkeindustrie im Markt. Das ist total gaga schnell. Also so ein normaler Entwicklungszyklus für ein Produkt von Idee bis Regal, 1 Jahr. Ja? Das hat auch saisonal, mit wem muss man wann sprechen, wann sind da überhaupt Listungsfenster und so weiter, auch diese Thematiken. Aber alleine der Entwicklungszeitraum ist schon länger als das, was wir von Idee bis zu steht im Regal gebraucht haben. Völlig absurd. Ja. Da hatten wir ein paar Mal solche Fälle und das würde einfach nicht gehen mehr in einem späteren Setup. Also vielleicht, vielleicht gibt es diese Firmen und es würde mich total interessieren, mit denen zu sprechen, wie man quasi diese radikale Innovationsfähigkeit aufrechterhält. Ich glaube, dass es vielleicht sogar ein Widerspruch in sich ist, weil um dann alle anderen Vorteile und Talente zu halten in einer späteren Phase, willst du nicht ständig deine eigenen Prozesse wieder durchbrechen, weil dann verlierst du auch den Buy-in von den Leuten, die du brauchst, um quasi das größere Schiff erfolgreich zu steuern. Ist so ein bisschen meine Hypothese, Aber ich weiß, ich war bei Google zum Beispiel 2009 als Praktikantin und da war das eben ein sehr großes Thema. Kann man diese Innovationskraft irgendwie isolieren und dann weiter behalten, separat von dem Kerngeschäft oder wie geht das eigentlich? Das hat man ganz prominent, hat da die Gründerschaft darüber diskutiert und irgendwie interne Memos rausgegeben, dass das ihr großes Ziel ist und so weiter. Meine Erfahrung mit den Leuten on the ground, die haben sich wirklich eins gelacht und haben gesagt, wir sind doch schon längst ein Corporate. Also über was redet ihr hier eigentlich? Mm. Ja, das ist dieser Wandel, über den ihr denkt, wie ihr den verhindern könnt, ist schon längst passiert. Aber das ist schon fast eine philosophische Frage, genau. Ob man dann doch.
Lass uns nochmal zurückgehen, weil das ist quasi spätere Phase und da könnte man auch nochmal tief reingehen, was für eine sozusagen Dynamik man auch entsprechend erhalten muss, um innovativ entsprechend zu bleiben und auch, sag ich mal, den Speed nicht zu verlieren. Jetzt nochmal abschließend zu dem Thema Adjutantenstrategie, was natürlich auch ein Vorteil war, ihr wart zu viert und dadurch hattet ihr wirklich alle irgendwo Kompetenzen oder jeder hatte sozusagen eine der Kernkompetenzen, die ihr für Level 1 braucht, sozusagen verantwortet. Und ihr brauchtet jetzt, also ihr konntet mit jungen Hires arbeiten, weil ihr habt sie dann in den verschiedenen Tribes sozusagen entsprechend geführt. Jeder hatte dann seine Mitarbeiter gehabt, die er entsprechend geführt hat und war verantwortlich sozusagen dafür zu sorgen, dass sozusagen das Wissen, die Tools entsprechend da sind, die benötigt werden, um jetzt Product zu meistern. Ich glaube, das war ja dein Bereich gewesen.
Ja.
Oder halt Thema Operations und so weiter und so fort.
Ja, das war damals so unser Erfolgsrezept. Und ich hatte schon erwähnt, eine Ausnahme gab es. Wir haben uns sehr früh eine COO geheiert, die und ich habe damals sehr gehadert mit meinem Mitgründer, dass er das unbedingt wollte. Und nachdem eigentlich Operations so in der Gänze erst noch bei mir lagen, gab es da durchaus dann ein bisschen Reibung damit. Im Nachhinein war das, glaube ich, eine sehr, sehr gute Strategie. Wir haben uns nämlich jemanden geholt, der quasi diesen Aufbau von Seed auf 50 Leute, 100 Leute, der genau das schon mehrmals mitverfolgt hat und dann tatsächlich die HR-Themen insbesondere sehr gut organisiert hat. So, da hatten wir dann wirklich eine krasse Maschine am Laufen in der Phase von 15 auf 100. Ja, das hat, glaube ich, sehr, sehr gut funktioniert, was die Qualität der Leute angeht, was auch die Geschwindigkeit angeht. Und man muss dazu sagen, also jeder von uns war wirklich zu diesem Zeitpunkt, jeder von uns Gründern, noch sehr, sehr tief in den inhaltlichen Themen drin, so dass wir alle auch ganz froh waren, dass wir quasi jetzt keine super ausgearbeitete HR-Strategie aufbauen mussten. Ja, also das hat uns mit unseren Fähigkeiten und Fokus, den wir damals hatten, dann sehr geholfen, dass wir
damit. Also Headspace einfach gegeben, damit ihr euch auf eure Kernbereiche konzentrieren könnt. Und ihr hattet dann jemanden gehabt.
Wir konnten relativ lange beim Inhalt bleiben. Genau, wir konnten relativ lange beim Inhalt bleiben und konnten auch so ein bisschen davon lernen, quasi wie das jemand gemacht hat, der den HR-Bereich einfach schon mal aufgebaut hatte. Ja, das hat ganz gut getan, insbesondere auch wegen einem anderen Punkt, den wir noch hier auf dem Zettel hatten, weiß nicht, ob wir dazu kommen, das Thema Kultur.
Genau.
Wie uns das beeinflusst hat.
Also jetzt, um das nochmal, dieser Hire kam ja mit den ersten 15 und das war dann quasi, der war sehr relevant für die nächste Skalierung dann gewesen. Wo ja. Dann ihr einfach diesen Senior hattet, der die Prozesse ein bisschen aufgesetzt hat und das verantwortet hat und ihr hattet quasi wirklich Headspace und konntet den Fokus in euren Kernthemen lassen.
Ja, genau. Die hat HR und Finance gemacht. Also auch das ganze Subbuchhaltung und solche Geschichten, von denen jetzt keiner von uns weder besonders Expertise noch besonders Lust hatte. Da hatten wir wirklich jemanden sehr Solides, der das dann alles gut aufgesetzt hat.
Okay. So, wir haben jetzt noch 10 Minuten. Ich würde sagen, wir schneiden dieses letzte Thema Kultur nochmal kurz an. Da wir jetzt ja eh in dem Übergang sind, schau nochmal auf dein Mikro kurz und schau nochmal, dass du direkt reinsprichst und ein bisschen näher rückst. Du hast dir so ein bisschen, genau, so, kannst, ja. Genau, perfekt.
Okay.
Dann Dann hören wir das schon mal besser.
Alles klar. Kam ja die Anweisung aus dem Off. Hörst du mich einfach schlechter insgesamt?
Ja, genau. Jetzt höre ich dich besser. Jetzt okay. Besser. Das ist auch noch ein Learning für die nächste Folge, dass wir neben dem ganzen sozusagen Test, den wir vorher gemacht haben, auch nochmal das kurz, sage ich mal, üben. Weil man neigt dazu, wenn man dann einfach im Gespräch ist, dann irgendwie zur Seite zu sprechen, und das macht dann einen Unterschied. Aber jetzt ist, glaube ich, top.
Okay.
Perfekt. Genau. Thema Kultur. Du hattest gesagt, es wäre wichtig gewesen, früher über Kultur zu sprechen. Wieso?
Kultur wird ja immer als das bezeichnet, was man sowieso kriegt. Und wenn man sich's nicht überlegt, dann kriegt man halt eine, die man sich nicht ausgesucht hat. Bei uns war es so, dass, also ich hatte das auf dem Zettel, auch als wir sogar noch zu dritt waren, habe ich gesagt, lass uns mal zusammensetzen und unsere Werte für die Firma, Vision, Mission, Ways of Working, einmal so definieren, wie wir, soweit wir das jetzt können schon, und auch so die Regeln, ja, Ways of Working, also Regeln der Zusammenarbeit. Wir sind da nur so halb weit gekommen. Also wir haben uns zusammengesetzt, wir haben angefangen zu diskutieren, wir haben eine Vision und Mission aufgesetzt. Wir haben es nicht bis zu den Werten geschafft, und auch die Ways of Working waren so eher, sind wir nicht mehr dazugekommen, und dann war der Tag rum, das war an einem Feiertag, und dann sind wir wieder weggespült worden von den Sachen, die halt so zu tun waren. Ich glaube im Nachhinein, dass das insofern ein Fehler war, dass wir das ja dann eh machen mussten irgendwann und wir dann einfach sehr viele Reibungsverluste vorher hatten. Für uns war es insbesondere wichtig, dass, weil wir eine B2C-Marke sind und quasi die Art und Weise, wie wir die Marke bauen, wie die aussieht, wie die spricht, wie die sich anfühlt, ist total relevant. Das kann separat von der Firmenkultur intern sein, aber nicht zu weit separat. Also ich glaube fest daran, dass da eine gewisse Durchgängigkeit extrem hilfreich ist, um einfach schnell homogene Produkte zu schaffen, ja, die in ihren Eigenschaften von der Auswahl der Nuss für den Nussriegel bis zur Auswahl der Farbgebung oder der Schriftart auf der Verpackung eine Sprache sprechen und eine Identität ausstrahlen. Und da haben wir wirklich dann im Nachgang sehr, sehr lange, sehr viel Zeit und Geld darauf verbracht, das dann zu schärfen. Also diesen Kern des Ganzen. Man muss dazu sagen, also wir sind gerade zur Marke des Jahrhunderts gewählt worden von Langenscheid, glaube ich, als eine der Marken des Jahrhunderts. Also anscheinend gefällt das jetzt und hat auch gewisse Erfolge gebracht. Aber dahinter, wenn man die Motorhaube aufmacht, war da sehr, sehr viel Tumult und einfach sehr viel verschwendete Zeit und Geld.
Hast du ein spezifisches Beispiel, auf was ihr eventuell geachtet hättet, auch ja innerhalb des Recruitings, ja bei der Auswahl von Kandidaten, wenn ihr dieses Gespräch über Kultur vorher geführt hättet? Was wäre etwas gewesen, was dann vielleicht mehr in den Mittelpunkt gestanden hätte? In der Auswahl von Kandidaten, nachdem ihr sucht bei den Leuten, die sozusagen eurer Vision sich anschließen.
Gut, also wir haben da immer wieder Brücken gefunden, glaube ich, ne? Und ich hatte ja die CEO erwähnt, die dann zusammen mit einer sehr guten erfahrenen HRlerin dann die ganzen Prozesse gestaltet hat rund um das Recruiting. Die haben dann, glaube ich, so ihren eigenen Stempel da aufgedrückt, wie sie denken, dass Share ist. Ja? Das heißt, es waren Kulturfragen und man muss schon fast sagen, so ideologische Fragen. Ne? Also warum machst du das hier eigentlich? Was bewegt dich an der Idee? Wie glaubst du, dass das für dich persönlich wichtig ist, hier bei so einer Firma zu arbeiten? Ne? Diese Fragen waren immer in den Gesprächen mit dabei. Weil die einfach eine ganz klare, einen ganz klaren Fit oder Nicht-Fit mitbestimmt haben. Das heißt, wir haben das nicht ausgelassen, aber es ist halt sehr, es kam sehr auf das Individuum an, in dem Fall dann eine COO, HRlerin, wie sie das dann ausgestaltet haben. Und das kann ich nicht beweisen, dass dann irgendwie wir bei einigen Leuten unsicher waren, aber also ich bin davon überzeugt, dass wir dann eben das immer wieder geändert haben und dann so eine gewisse Unsicherheit in der Mannschaft erzeugt haben. Ja, was ist jetzt eigentlich, ist das jetzt share-gemäß oder nicht share-gemäß, was wir da machen? Ja?
Hast du da noch was, also hättet ihr diese kulturelle Share von vorher gehabt? Später, sag ich mal, habt ihr euch ja zusammengesetzt und habt das dann auch entsprechend für euch definiert und auch, das war so ein Prozess herausgefunden, was ist wichtig. Gibt es da was Spezifisches, was du nennen kannst, auf was du mehr geachtet hättest? Von vornherein bei der Ausgestaltung sozusagen der Kultur, wen du an Bord holst, wie muss der sein? Also was wäre so ein Signaling gewesen, dass das ein richtig guter Fit ist?
Ja, also das ist so ein bisschen der Punkt, den ich gerade machen wollte, vielleicht nochmal anders. Ich glaube, die Leute, die wir ausgewählt haben und die Motivation, das hat im Großen und Ganzen dann schon gepasst. Ja, weil wir jeder hat für sich dann das rein interpretiert, was er oder sie am attraktivsten findet an der Marke und das kommuniziert an die Kandidaten. Ne? Also wir sind eine fröhliche, lebensbejahende Marke, die den Konsum ganz einfach etwas besser machen will, hat vielleicht die eine Person gesagt. Die andere Person hat gesagt, wir brennen dafür, Menschen im globalen Süden zu helfen. Und die nächste hat halt gesagt, uns ist total wichtig, dass wir eine gute Produktqualität oder ein solides Produkt machen mit dem kleinen extra Benefit. Ja, also das sind alles irgendwie Wege, das Gleiche auszudrücken. Aber jeder hat das so ein bisschen anders gemacht. Und ich glaube, wir haben dann immer das wieder durch sehr viel Kraftanstrengung an vielen Stellen auch ausbügeln können. Aber die wichtigste Übersetzung war in die Produkte hinein. Und einfach zu wissen, wie definiert sich dann so ein Share-Produkt, damit es auch ein Share-Produkt ist. Da sind ja hunderte Entscheidungen dahinter. Und die mussten dann alle irgendwie nochmal einzeln abgestimmt werden oder haben für Unsicherheit gesorgt oder extra Schleifen mit Herstellern. Muss das jetzt Bio sein? Muss das jetzt, müssen wir darauf achten, dass irgendwie das und das extra Premium ist? Oder geht es uns eher darum, dass es guter Durchschnitt ist? Wie ist jetzt die Farbgestaltung der Verpackung, wie gesagt? Oder ne, wie spricht das Produkt in, was sind da für Content-Teile drauf? Was wollen wir eigentlich vermitteln? Ja, das ist hat eine ganze Lawine von Entscheidungen nach sich gezogen, insbesondere für die Produkte, nicht so sehr fürs HR, weil ich glaube, da konnten wir mit der allgemeinen starken Vision, die wir hatten, konnte da jeder quasi wieder Fürsprecher sein und das für sich ausdrücken, was jetzt das Begeisternde an Share ist und wie Share irgendwie aussieht und sich anfühlt. Ja? Also das war eher so in der nachfolgenden Ebene, nicht im Hiring
maßgeblich. Also es ist nochmal zusammengefasst, es geht, also es wurde ja sozusagen innerhalb des Recruitings und in der Einstellung schon kommuniziert, was macht Share aus, also Nachhaltigkeit, ja. Qualität. Sag mir noch mal eins, was noch wichtig ist.
Ja, also das ist, wenn ich jetzt sage, ich mache eine Firma auf, die sich um Nachhaltigkeit und Qualität dreht, dann hätte ich jetzt so ein Ding im Kopf, wo irgendwie alles so in ökobraunen Farben ist. Und
aber es ist auch Spaß, es ist auch Spaß. Und
genau.
Es ist eine junge, sozusagen frische Marke.
Positive, genau, optimistische Idealisten, so haben wir uns dann irgendwann genannt. Ja? Aber das hat alles sehr, sozusagen sehr lange gebraucht, und hat eben sehr viel Korrektur dann so auf dem Weg gebraucht. Also mein Gefühl war, eigentlich wussten wir als Gründer, was wir wollen. Wir hatten Visionen, wie wir sprechen wollen, wie wir aussehen wollen, als Marke jetzt. Und auch innerhalb des Unternehmens. Aber wir haben es uns einfach nie die Mühe gemacht, das irgendwie so festzuschreiben. Und das sorgt dann für Verunsicherung, je größer man ist.
Ich schaue auf die Uhr, deswegen, ich schaue jetzt, sage ich mal, jetzt hier nochmal sozusagen den Wrap-up zu machen. Es hat ja letzten Endes dann doch gut geklappt, sagst du. Es wäre aber gut gewesen, hättet ihr euch vielleicht früher schon mal zusammengesetzt, um das noch ein bisschen mehr zu schärfen. Ja.
Ja.
Weil dann hätte man weniger sozusagen Reibungsverluste einfach gehabt. Ja. Aber trotzdem hat es eigentlich, haben Sie es alle sozusagen mitbekommen und ihr wart auch sozusagen in der Lage, dass innerhalb der Führung, wie ihr miteinander umgeht, wie ihr kommuniziert, da dieses Verständnis zu schaffen, ja, was hier entsprechend wichtig ist und wie gehandelt wird, wie priorisiert wird. Und das wurde auch dann, sage ich mal, von den Einzelnen nach außen getragen, so, dass das schon alles ganz gut gepasst hat. Aber man hätte es noch vielleicht ein bisschen weniger Reibungsverlust machen können, hätte man sich einfach mal einen halben Tag Zeit genommen und mal die Köpfe zusammengesteckt und sich gefragt, okay, genau diese wichtigen Sachen, wie können wir die optimal kommunizieren? Wie können wir die noch besser verdeutlichen?
Ja, ich würde auch weitergehen. Ich würde sagen, wir haben das überlebt, weil wir Glück hatten mit Time to Market, weil wir eine gute Ressourcenausstattung hatten und weil wir dann sehr viel einfach nochmal quasi immer so an Lebenszeit reingesteckt haben, dann nochmal die Kurve zu kriegen. Das hätte auch durchaus anders ausgehen können mit der sozusagen mit der Verschwendung, die wir uns da geleistet haben, den Kern der Sache nicht klarer zu kommunizieren. Also was so eine Werte und Kultur, so das ganze Paket, das man darum schafft, was das ja ist, ist letztendlich, dass man den Kern der Produkte, der Zusammenarbeit so scharf definiert, dass man einfach darauf aufbauen kann und alle weitere führenden Entscheidungen, sei es beim Hiring, sei es beim Produkt, sei es bei der Kommunikation, sei es bei der Gestaltung des Büros, sei es bei den Arbeitszeiten, dass die so ein bisschen leichter getroffen werden. Und wenn jede Entscheidung ein Müh leichter ist, dann macht das am Ende dann wirklich ganz schön viel aus. Und insbesondere für ein Unternehmen, das eine Marke ist, so wie wir, hätten wir uns da wirklich, glaube ich, gefühlte Jahre an Arbeitszeit gespart. Ja, und das, aber das ist, schafft natürlich auch, also jede Entscheidung, was zu tun, ist auch eine Entscheidung, andere Sachen nicht zu tun. Und dazu waren wir als Gründer mit riesiger Vision, den Konsum besser machen zu wollen und damit die Welt zu verbessern, waren wir an vielen Stellen nicht bereit. Dass es trotzdem geklappt hat, glaube ich, war auch ein gutes Stück Glück. Also ich kann das empfehlen, das früher zu machen. sich diese Entscheidungen, die irgendwie schmerzhaft sind, früher mal zu besprechen und vielleicht auch damit einhergehend die ganzen Hypothesen, wen man denn eigentlich da jetzt anspricht. Also mit welchen, was ist denn dann die Customer Journey, die daraus folgt? Für wen ist das attraktiv und warum? Also das alles mal so ein bisschen an die Oberfläche zu bringen, was da, jeder von uns hatte da seine Hypothesen von den Gründern. Und jeder hat auch die Geschichte ein bisschen anders erzählt, warum das jetzt so toll ist, was wir machen. Manchmal war das vielleicht hilfreich, aber ich glaube, im Großen und Ganzen war es vor allem der längere Weg.
Ich fand es jetzt nochmal ganz schön sozusagen abschließend. Du sagtest, okay, wir haben da schon sehr viele Ressourcen verschwendet, aber wir hatten gutes Time to Market gehabt. Wir hatten auch ein gutes Funding letzten Endes gehabt. Also es hat dann gepasst. Ja? Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt. Also es geht ja hier um erfolgreiche Teams von Pre-Seed to Series B. Und ich glaube, die können auch sicherlich sozusagen die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass es erfolgreich läuft. Jedoch sind diese anderen Faktoren wie Funding, Timing genauso wichtig, dass es sozusagen, ob es gut gehen kann. Ja? Mit einem besseren Team bist du nur in der Lage, sozusagen vielleicht auch diese Schieflagen nochmal besser zu manövrieren und eher daraus zu kommen, als wenn du sozusagen ein Team hast, was ja dysfunktional ist, keine Entscheidung treffen kann, langsam ist und so weiter. Und ich glaube auch, okay, das ist Glaube jetzt, und durch unser Kennenlernen, ihr habt schon bei dem Thema Team auch einiges richtig gemacht und vielleicht wart ihr auch da schon sozusagen nach 80-20, so bei den 80%, dass ihr schon viele gute Sachen gemacht habt und dann war es vielleicht auch okay, das nicht so gut zu machen, in Bezug auf dafür aber andere Sachen noch zu machen, die dann halt auch zusammenkommen müssen, ja. Also ich würde sagen, wir schließen das mit ab, wir schließen es damit ab, dass wir feststellen, dass Share die Marke des Jahrhunderts, habe ich mitbekommen? Ja? Die Marke des Jahrhunderts
irgendjemand. Ja, ich habe niemanden dafür bezahlt, dass, dass wir diese Wahl gewonnen haben.
Richtig gut. Ich würde auch sagen, es gibt keinen besseren Start für diese erste Episode, ja, mit dir und der Marke des Jahrhunderts. Und Ich danke dir jetzt für deine Zeit. Ich weiß, wir sind jetzt auch schon ein bisschen drüber und ich weiß, du hast einen engen Terminkalender heute und noch einiges zu tun. Deswegen, ja, Iris, hier gibt's noch ein paar andere Notizen. Vielleicht machen wir noch mal irgendwann Part 2. Aber jetzt erstmal vielen Dank für deine Einblicke.
Sehr, sehr gerne. Ja, gibt noch viele Geschichten, die zu erzählen sind, aber du schaust dir an, was dir am meisten und was deinen Zuhörern da vielleicht am meisten zugutekommen könnte.
Genau. War ein guter Start, aber wir werden das nochmal fortsetzen.
Sehr gern, Florian. Okay. Mach's gut.
Danke, Iris. Dann bis bald.